In dieser Folge zu Gast ist Lutz Spieker. Lutz betreibt eine Online-Steuerberatungskanzlei, der Steuerberater.com. Und ja, wir sprechen über viele Themen, die für Unternehmer, egal auch ob sie erst kurz dabei sind oder schon lange ein Geschäft führen, interessant sind. Aber auch erstmal grundlegende Dinge, wie zum Beispiel, was denn einen guten Steuerberater überhaupt auszeichnet. Seid gespannt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shutter Capital. Schön, dass ihr dabei seid. So Lutz, schön, dass du mit dabei bist bei unserem Podcast Cash & Cappuccino. Und du bist jetzt unser Steuerexperte, den wir hier heute mal zu ein paar Themen befragen und der uns auch hoffentlich sehr, sehr gute Auskunft geben kann. Ich bin sicher, das wirst du tun. Starten wir direkt mal rein. Was ist denn so das erste Thema, was du uns heute mitgebracht hast?
Ja, ich habe euch hier heute drei Punkte mitgebracht und noch einen Sonderpunkt, wo man beim Steuerberater aufpassen soll, wo man gucken kann, was sollst du eigentlich deinen Steuerberater fragen, damit das, ich sag mal, alles in deinem Sinne läuft. Und der erste Punkt, wo ich dachte, der immer ganz gut funktioniert, sind genannte geringwertige Wirtschaftsgüter. Was ist das eigentlich und was kann man damit, ich sag mal, Fantastisches machen. Also wie gesagt, das ist das erste Thema und die anderen Themen verrate ich dir dann im Laufe unseres Gesprächs.
Genau, wenn es soweit ist. Nee, dann fangen wir damit gleich mal an. Erzähl mal, was hat es damit auf sich, was ist genau damit gemeint und welche Fehler könnte man da machen oder besser ausgedrückt, auf was muss man achten, dass man es bestmöglich für einen selbst löst?
Ja, fangen wir mal los. Also bei geringwertigen Wirtschaftsgütern, und im Steuerrecht sagen wir Wirtschaftsgüter, ne? Das ist immer so ein komisches Wort, das verwendet man ja gar nicht, weil du kaufst dir kein Wirtschaftsgut für dich, sondern vielleicht einen Tisch, einen Stuhl, einen Computer und dergleichen. Und da gibt es eine Grenze, eine magische Grenze von 800 Euro netto. Also wenn du etwas anschaffst bis 800 Euro netto, zum Beispiel einen Stuhl, dann kannst du diesen Stuhl sofort absetzen, also kannst du den sofort abschreiben. Und kannst deinen Gewinn in dem Beispiel, wenn das genau 800 Euro kostet, um 800 Euro mindern. Und das ist nicht auf einen Stuhl oder zwei Stühle, sondern du kannst dir fünf Stühle kaufen und kannst diese fünf Stühle dann sofort absetzen. Und das Ganze funktioniert auch, wenn du zum Beispiel am 31.12. durchgehst, also am Ende des Jahres, du guckst dir deinen Gewinn an und sagst, okay, als Beispiel hast du 90.000 Euro Gewinn und du gehst jetzt los und kaufst am 31.12. halt noch den Stuhl, den Tisch, den Computer. Computer müssen wir dann nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Dann minderst du halt deinen Gewinn, zum Beispiel, wenn du jetzt für 3.000 Euro kaufst, von 90.000 auf 87.000 Euro und sparst, wenn du einen Steuersatz hast von 40%, dementsprechend dann auch die Steuern da drauf. Und das ist super interessant, ja, dass man das sofort absetzen kann. Gehst du über diese Grenze rüber, sagen wir, du kaufst den für 801 Euro netto, dann wird der verteilt über die sogenannte Nutzungsdauer und ein Stuhl, das kann dann mal schnell 5, 7, 8 Jahre sein. Da gibt es halt bestimmte Verzeichnisse für, wo man dann nachgucken kann und dann ist das halt wesentlich mehr, als das sofort abzuschreiben. Da macht es nämlich keinen Sinn, den am 31.12. noch zu kaufen, aber bis 800 Euro kann man eigentlich schon fast getrost immer kaufen. Magische Grenze.
Und jetzt hast du auch schon gesagt, hast ein paar Beispiele genannt. Gibt's denn Geräte, die da nicht drunter fallen oder eben Gegenstände oder das ist eigentlich mehr oder weniger für alles geltend?
Ja, wäre ja sonst immer auch zu einfach, wenn alles runterfallen würde. Also wichtig ist, muss ein Wirtschaftsgut sein und das Wirtschaftsgut muss eigenständig nutzbar sein. Das heißt, wenn du dir nur einen Bildschirm kaufst, dann ist der vom Prinzip ohne Computer nicht eigenständig nutzbar. Aber trotzdem geht das heutzutage. Also in vielen Fällen kann man es absetzen, muss eigenständig nutzbar sein. Früher hat man sich immer so ein bisschen mit dem Drucker rumgestritten und gesagt, guck mal, der Drucker geht nicht. Der Multifunktionsdrucker, wo du Scanner, Drucker, Kopierer, alles drin hast, der geht dann wieder. Also in der Regel habe ich da beim Prüfer, wenn der dann kommt und der passt ja dann, ich sag mal, an der Stelle auf, wenig Diskussion bei geringwertigen Wirtschaftsgütern. Weil auch das Finanzamt ja irgendwo möchte, dass die Wirtschaft angekurbelt wird oder der Staat. Und dass man eben halt bestimmte Positionen halt sofort absetzen kann und nicht ewig verteilen muss. Also es muss eigenständig nutzbar sein, das ist wichtig. Und beim Computer, und das ist ja noch viel besser, weil beim Computer, da kannst du auch über 800 Euro ausgeben. Sagen wir, du kaufst dir ein iMac Pro, keine Ahnung was, für 3.000 Euro. Ja, also richtig viel Geld. Ja. Den kannst du mittlerweile sofort absetzen, weil bei Telekommunikationsmitteln haben sie halt eine Ausnahme gemacht vom Finanzamt her und haben gesagt, früher musste man das auf 3 Jahre verteilen und den kannst du auch bis 3.000 Euro absetzen, sofort und musst auch nicht irgendwie über monatlich irgendwas verteilen, sondern kannst dir, wenn du im Dezember kaufst, auch sofort absetzen. Also ganz interessante Möglichkeit.
Es ist für viele auch gar nicht so bekannt, dass es diese Möglichkeit gibt, weil es gibt ja auch hier in dem Bereich oft Neuerungen. Ich kann mich erinnern aus meiner eigenen Praxis, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, dass es da gerade im Zuge von Corona ein paar neue Möglichkeiten geschaffen wurden, ne?
Das war insbesondere diese Computermöglichkeit. Also früher musste man Computer über 800 Euro relativ lange verteilen, 3 Jahre. Da haben sie gesagt, naja, die halten ja heute nicht mehr so lange und deswegen kann man Computer sofort absetzen. Jetzt gibt's aber leider die Ausnahme. Und die große Ausnahme ist hier zum Beispiel das Smartphone. Sag mal, du kaufst dir ein iPhone für 1100 Euro. Das fällt dummerweise nicht unter diese Regelung über 800 Euro rüber, dass du es sofort absetzen kannst. Und ehrlich gesagt, verstehe ich es nicht, weil ein Smartphone ist ja ein Supercomputer heutzutage.
Nur kleiner.
Also, wo ist der Unterschied zwischen was weiß ich, ein Tablet, einem normalen Computer und einem iPhone? Ich sehe es nicht, aber der Gesetzgeber sieht das. Also das iPhone ist halt nur dann toller, das Smartphone bis 800 Euro netto sofort abzusetzen. Da geht halt es nicht, wenn du über die Grenze rüberkommst. Das muss man sich insbesondere hier merken.
Nee, auf jeden Fall ein spannender Punkt. Und ich glaube, wertvoller Input, den bestimmt jetzt der eine oder andere auch mitnimmt für sich. Wollen wir vielleicht gleich zum zweiten Punkt kommen, was du uns noch mitgebracht hast. Ich denke oder ich weiß ja auch schon, weil wir kurz drüber gesprochen haben, was es sein wird. Und ich glaube, da gibt es bei vielen Leuten gefährliches Halbwissen. Klär doch da gerne mal drüber auf.
Ja, also der zweite Punkt, das sind Investitionsabzugsbeträge, IAB. Und das klingt jetzt schon so wirklich so total Beamtendeutsch, ne? Wer sagt bitte Investitionsabzugsbetrag? Aber mit Investitionsabzugsbeträgen, jetzt halte ich fest, da kannst du deinen Gewinn um 200.000 Euro verschieben. Du hast richtig gehört. 200.000 Euro verschieben, nicht aufheben, verschieben. Und das ist so gedacht, du hast eine zukünftige Anschaffung. Ich mache mal eine Produktionsmaschine als Beispiel, die kostet 100.000 Euro. Richtig viel Geld. Und du sagst, ich plane die in den nächsten 3 Jahren anzuschaffen. Dann kannst du schon heute deinen Gewinn um 50% von dieser Investition, also 100.000, 50% macht 50.000 Euro, deinen Gewinn um 50.000 Euro mindern und sparst dementsprechend natürlich die Steuern drauf, was bei 50.000 ja schon richtig, richtig viel wäre. Maximal 200.000 Euro sind da möglich. Und das ist halt fantastisch, um eben den Gewinn von A nach B zu schieben. Jetzt kann man sagen, weißt du, das klingt ja irgendwie so fantastisch. Ich denke mir hier so irgendwas aus, so, boah, ich will eine Produktionsmaschine anschaffen. Musst du auch nicht genau benennen. Also man muss keinen Grund geben, was man sagt. Du kannst einfach diese Rücklage bilden und kannst halt den Gewinn dann runtermindern. Und das klingt so ein bisschen nach wünsch dir was. Jetzt ist es natürlich so, angenommen, du schaffst diese Produktionsmaschine nicht innerhalb dieses Zeitraums an 3 Jahre, nachdem du das gebildet hast. Dann sagt das Finanzamt natürlich zu Recht, guck mal, du hast uns hier damals gesagt, du willst das anschaffen. Hast du nicht gemacht. Und dann gehen die halt rückwirkend rein und ändern wieder diesen Bescheid. Also so gesehen hat man jetzt einen Stundungseffekt erzielt. Ja. Und wenn du Stundungen hast beim Finanzamt, dann musst du das auch immer verzinsen. Aktuell 1,8% Zinsen kommen dann eben auf die Steuerlast nochmal drauf. Aber das ist eben, um mal Gelder von A nach B zu schieben, wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit.
Ja, und gerade auch ein Tool für die Steuerplanung. Wie würdest du vielleicht, kurzer Satz dazu, das einschätzen? Wie wichtig ist es, Steuer vorauszuplanen, gerade wenn es auch um IABs geht?
Das ist sehr, sehr wichtig. Sowas, wenn dein Gewinn, also entscheidend ist ja, wenn man immer so dieses Auf und Ab, du hast mal ein Jahr richtig hohen Gewinn, dann wenig Gewinn und hohen Gewinn, naja, dann macht das schon natürlich total Sinn, Phasen, wo man niedrig ist, vielleicht ein bisschen höher zu ziehen und Phasen, wo man ganz hoch ist, so ein bisschen runter zu ziehen. Weil die Steuer schlägt ja, je mehr du verdienst, umso mehr zu. Zumindest die Einkommensteuer, ne? Bei der GmbH juristischen Person ist ja die Körperschaft, die ist 30%. Aber bei der Einkommensteuer macht es schon einen Unterschied, ob du 20.000 Euro hast oder 200.000, ja? Und da kannst du natürlich oben diese Spitzen sehr gut mit abfiltern, dass man versucht, über mehrere Jahre so ein gleiches Ergebnis zu erzielen. Ich bin gar nicht so ein Fan davon, immer einmal komplett alles rauszuholen und dann nächsten Jahr wieder, sondern eigentlich ist es doch gut, wenn man weiß, komm, ich kann mich irgendwie so drauf verlassen, was ich bezahlen muss. Und dann geht das am Ende des Tages auf. Und da kann man halt mit Investitionsabzugsbeträgen wirklich eine Menge von A nach B verschieben. Und wenn die Anschaffung auch kommt, kannst du es dann halt auch neutral im jeweiligen Jahr auflösen, wo denn diese Anschaffung war. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache. In der Praxis ist es häufig manchmal ein anderer Punkt, warum man das bildet. Es gibt ja auch mal Mandanten, die haben halt vielleicht nicht so ordentlich geplant und dann kommt man irgendwie zum Jahresabschluss und auf einmal steht da vielleicht 20.000 Euro Nachzahlung und dann wirst du halt angeguckt und sagst, was ist das, 20.000? Ja, ich habe ja schon ein bisschen gerechnet, dass es gut läuft, aber so gut auch nicht. Und auch dann könnte man das ja vielleicht wie eine Art Stundungseffekt erstmal nutzen und ich sag mal, diese Last von 20 vielleicht auf 10 runterzudrücken. Jetzt weiß man natürlich, man hat eine Belastung von 10.000 Euro und diese Belastung könnte man, wenn man jetzt vielleicht eine kleine Rücklage macht, man investiert jetzt jeden Monat, was weiß ich, 500 Euro auf dem Sparkonto und sagen, komm, dann kommt das in 3 Jahren, dann zahle ich halt dann von diesen 500 Euro angespart diese 10.000 Euro wieder zurück. Das ist zum Beispiel auch eine gute Idee, das so zu machen. Hatte ich gerade erst heute so einen Fall in der Mandanten, dass ich über mehrere Jahre haben wir das halt gebildet. Problem ist natürlich immer auch wenn das jetzt in dem Moment immer, wenn es so besprochen ist, sagt man ja, komm, super, cool, hab da irgendwie verschoben, aber ich weiß ja eigentlich schuldig dem Finanzamt vielleicht jetzt 10.000 Euro in unserem Beispiel. Nur Mandanten schlafen manchmal gar nicht so gerne mit diesen Belastungen, weil du ja irgendwo weißt, verdammt nochmal, ich habe für die Vergangenheit noch irgendwas aufzuholen und das holt mich irgendwie ein wie so ein Bumerang, den man losschmeißt. Und ich schmeiß heute so diesen Bumerang los und ich weiß, der kommt in 3 Jahren wieder zurück. Und wenn er so ein bisschen rumfliegt, dann denkst du, verdammt nochmal, ja, irgendwann muss ich diesen Bumerang auffangen. Und das kann dann extrem wehtun, wenn man dann wiederum keine Rücklagen gebildet hat.
Richtig, also Rücklagen ist ein ganz wichtiges Thema. Da sind wir natürlich auch immer ganz stark daran interessiert, dass wir den Mandanten da unterstützen, wie man die bestmöglich dann anlegt, zurückstellt, Liquiditätsreserven bildet. Nicht nur für die Steuer, aber natürlich ist die Steuer da oftmals ein ganz wichtiges Thema in diesem Bezug. Eine Frage noch zur IAB. Und zwar, ich bin bislang eigentlich in Berührung damit gekommen durch PV-Anlageninvestments, also Photovoltaikanlagen, Felder, die irgendwo gepachtet wurden bereits und dann aufgeteilt werden und eben entsprechend man dann in die einzelnen Flächen investiert. Gibt es hier irgendwelche Besonderheiten, auf die man achten muss? Hast du Erfahrung mit dieser Art von Investments? Und ist das so ein klassischer IAB-Fall oder eigentlich eher nicht?
Ja, naja, es gab einen absoluten Systemwechsel bei Photovoltaikanlagen im Jahr 2022. Also der Gesetzgeber hat bestimmte Photovoltaikanlagen ab jetzt steuerfrei gestellt bis 30 kW auf Einfamilienhäuser plus ein paar Sonderregeln mit Mehrfamilienhäusern und die sind auf einmal in die Steuerfreiheit rübergewandert. Mhm. Problem ist natürlich, wenn etwas steuerfrei ist, dann kannst du nicht im Vorfeld so einen Investitionsabzugbetrag bilden, weil der Gesetzgeber, der ja nicht ganz zu Unrecht sagt, guck mal, das ist steuerfrei, dann kannst du nicht vorher irgendwie die Steuern geltend machen. Damals, wo das umgestellt worden ist, war das sehr gemein, weil der Gesetzgeber erst im Nachgang diese Befreiung eingeführt hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel fürs Jahr 2021 das gebildet hast, noch zu Recht, war ja zu dem Zeitpunkt das Ganze noch steuerpflichtig war und es dann erst in die Steuerfreiheit rübergegangen ist, dann war das so gesehen im Nachgang nicht richtig mit dem Investitionsabzugsbetrag. Wenn man für eine Photovoltaikanlage das haben möchte, dann muss man halt eben über diese Grenzen rübergehen. 30 kW ist befreit. Da musst du halt eine Anlage anschaffen mit über 30 kW, also zum Beispiel 31, die ist dann wieder pflichtig und dafür kannst du auch wieder deinen Investitionsabzugsbetrag bilden. Also man muss jetzt genauer gucken, was für eine Anlage kommt da. Plus natürlich viele Sonderheiten, ganze Schreiben. Problem ist immer, wenn so ein Systemwechsel kommt, und ich habe mich wirklich damit sehr stark auseinandergesetzt, nur man kommt immer in der Praxis.
Dachte ich mir fast, dass du der richtige Ansprechpartner bist für dieses Thema.
Ich muss da auch immer ehrlich gesagt gucken, weil es gibt natürlich jetzt immer so viele Fälle und Systemwechsel ist immer die Problematik. Also als Steuerberater gucke ich doch, habe ich so ganze Wissensdatenbank. Ne? Ich gucke dann irgendwo rein, was schreibt der rüber, was meint der rüber, wie ist die Meinung von dem, was steht denn überhaupt im Gesetz drin? Mhm. Ja, also ins Gesetz gucken, das kann immer schon ganz hilfreich sein. Und man ist dann ganz schnell in diesen Problematiken drin. Ja, verdammt nochmal, fällt es jetzt darunter rein? Nein. Und weil die Sachen ja meist erst in Zukunft jetzt wirklich entschieden werden. Also irgendeiner klagt dann gegen und sagt, wisst ihr, wieso habt ihr denn jetzt hier 30 genommen und nicht 30,01? Ja, und wenn immer so starre Grenzen sind, ist das immer irgendwo vom Prinzip so ein bisschen angreifbar, auch vom Gesetzgeber her. Und das macht die Sache natürlich aus heutiger Sicht immer so schwierig, weil es einfach noch nicht wirklich entschieden ist in vielen Punkten. Und dann kommt die Finanzverwaltung immer und schickt irgendwelche Schreiben raus. Die sagen dann immer sogenannte BMF-Schreiben. Ja, die sind okay, aber das ist im Endeffekt auch nur eine Verwaltungsmeinung. Und ich muss ja nicht mit der Verwaltungsmeinung gehen. Wenn ich das anders sehe, dann muss man halt im Zweifel vielleicht auch mal gegen klagen. Und hier wird bestimmt viele Klagen kommen werden, gerade weil sie es auch eben rückwirkend, sage ich mal, weggenommen haben vom Investitionsabzugsbetrag. Also wenn du das machen möchtest, müsstest du in dem Fall eine größere Anlage anschaffen, damit das wieder funktioniert.
Also um sicher zu gehen, dass da nicht im Nachhinein irgendwas wieder aktiviert oder rückabgewickelt wird, lieber die große Anlage gleich sich anschauen.
Ich sag mal, die Steuerfreiheit ist ja nicht immer das Schlechteste. Also vom Prinzip ist die Wahl, weißt du, wenn du sagst, ich möchte auf der einen Seite steuerfrei haben, naja gut, dann ist deine Anlage unter 30, also bis 30 kW. Ja, außerdem, dass da ein Markenstammregister ist, nicht, was die wirklich erzeugt. Wenn du sagst, nein, ich brauche das in der Steuerpflicht rein, weil ich vielleicht Investitionsabzugsbeträge bilde oder ich da mich größer engagieren möchte, dann muss sie halt über 30 sein. Na, plus eben viele Sonderprobleme dahinter. Häufig machen Leute das auch zusammen. Also wenn du zum Beispiel mit deiner Frau zusammen so eine Anlage machst, dann hast du eine GbR in dem Fall und dann gibt's wieder Regeln dafür. Also muss man dann wirklich im Detail gucken, wo man hin möchte. Aber das Schöne ist, dass man es jetzt ja eigentlich in beide Richtungen schieben kann. Steuerfrei oder nicht steuerfrei. Ja. Und häufig kann eine gute Lösung sein, dass ich einige Anlagen der Steuerfreiheit drin habe, weil der vielleicht Eger da angeschafft hat, und dass ich andere Anlagen habe, die in die Steuerpflicht reinlaufen. Und jetzt kann man ja, sag mal, in der Steuerberatung richtig tolle Konstrukte, sage ich jetzt mal, schaffen und das Beste aus beiden Welten sich rüberziehen.
Nee, mega, und ich glaube, auch wieder wertvoller Hinweis für viele. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel für eine klassische IAB? Jetzt hören hier mit Sicherheit eher Unternehmer zu, die vielleicht eine Firma haben, auch handwerklichen Umständen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also die erste Sache, man denkt ja dann immer so, super, dann nehme ich doch meinen PKW, den ich anschaffe, mache dafür einen Investitionsabzugsbetrag. Und wenn du eine GmbH hast oder eine juristische Person, also GmbH, Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt, Aktiengesellschaft, dann würde das auch sehr gut funktionieren, weil da bist du in der Regel der Arbeitnehmer der Firma im Steuerrecht. Wenn du eine Einzelfirma hast, dann ist das große Problem, dass dieses Wirtschaftsgut, wo du das bilden müsst, muss 90% betrieblichen Zwecken dienen. Und der normale Firmen-PKW tut das nicht. Den fährst du in der Regel nicht zu 90% betrieblich. Wenn du so auf die Schiene gehen möchtest, dann musst du auf jeden Fall einen Fahrtenberuf führen, um das auch nachzuweisen. Also dafür fällt das schon mal außen vor. Und sonst halt für alle anderen Sachen. Also wirklich, du kannst ja du planst dein Büro neu auszustatten, sagst, okay, Tische kosten fast 5.000 Euro, Monitore, was auch immer. Und kannst eben schon heute, obwohl du noch gar nichts angeschafft hast, eben diese Rücklage bilden. Und das ist doch super. Und wie gesagt, und dadurch, dass du es nicht angeben musst, wofür du es bilden musst, früher war das anders, kannst du quasi auch, wenn du sagst, okay, ich wollte ja eigentlich einen Tisch anschaffen, aber ich habe jetzt doch eher, was weiß ich, einen neuen Computer angeschafft, ja, dann kannst du halt über diese Rücklagen das dann auch wieder gerade ziehen. Ne? Ich mache das immer so, wenn ich halt diese Rücklage gebildet habe, dann gucke ich natürlich in den Folgejahren, was hat der Mandant angeschafft. Und wenn das dann geht, versuche ich natürlich immer diese Investitionsabzugsbeträge auch mit diesen zukünftigen Anschaffungen einfach wieder auf Null runterzuführen. Hätte halt den Vorteil, dass eben keine Zinsen drauf anfallen. Das ist eine gute Sache. Und was man bei der ganzen Sache auch immer nicht vergessen darf, also guck mal, als Steuerberater fragst du mich steuerlich, was passiert da in der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und so weiter. Das Leben ist aber weiter, wie du es schon sagst. Die Krankenkasse hängt sich unter Umständen an deinen Gewinn dran. Jetzt stell mal vor, du hast einen Gewinn von 50.000 Euro. Dann bist du bei der gesetzlichen Krankenkasse schnell beim Höchstwert angekommen, 1.000 Euro. Ja, und Familienversicherung hinter, aber du zahlst 1.000 Euro. Wenn dein steuerlicher Gewinn nur 20.000 ist, du bildest jetzt also Investitionsabzugsbetrag von 30.000, dann hast du einen steuerlichen Gewinn von 20.000, dann zahlst du auf 20.000 auch nur deine Krankenkassenwerte. Weil du musst dann den Bescheid bei der Krankenkasse einreichen.
Außer du bist privatkrankenversichert, dann wieder nicht. Also nur die GKV verbeitragt.
Bei Privatversicherten ist das außen vor. Bei Privatversicherten, da ist ja egal. Bei Privatversicherten, die zahlen ja nicht nach dem, was du verdienst, sondern nach deinem Gesundheitsrisiko. Aber bei gesetzlich Versicherten kann es auch wieder sinnvoll sein, gar nicht das für die Steuer zu machen, was man vielleicht jetzt vorrangig erwartet, sondern dass man den Krankenkassenwert auch im Auge behalten muss. Und wenn du da zu wenig bezahlt hast, kann das schnell mal mehrere tausend Euro sein, die du Krankenkasse nachbezahlen musst, wenn du, wie gesagt, hier mit Investitionsabzugsbeträgen gearbeitet hast, nicht gearbeitet hast. Also das finde ich halt ein bisschen schade. Also das merkt ihr auf jeden Fall mal. IAB sind auch super für Krankenkassenwerte, wenn du gesetzlich versichert bist als freiwilliges Mitglied.
Freut mich, dass du das mit hier ins Spiel bringst, weil auch ich oder wie wir arbeiten, es ist sehr interdisziplinär. Ne? Also wir sehen schon, es gibt viele Dinge zu beachten. Vielleicht kommt unter Umständen auch sowas wie Nachlass oder andere Sachen mit rein, die man beachten möchte. Aber gerade auch Sozialversicherungsthemen spielen auch in steuerliche, aber auch in finanzielle Planung immer eine Rolle. Also schön, dass du es an der Stelle jetzt mal erwähnt hast. Wie sieht's denn aus mit dem dritten Punkt? Wollen wir da mal weitermachen? Was hast du noch mit dabei?
Na, der dritte Punkt, da habe ich mir den Klassiker Nummer 10 genommen. Das ist nämlich der PKW. Und über PKW, dem Firmenwagen, da könnte man, ach, da kannst du ganze Podcast-Folgen machen und so weiter. Und mache ja auch Schulung für Bilanzbuchhalter, da habe ich früher viel gemacht. Da ging so ein ganzer Tag nur über den Firmenwagen. Wirklich von morgens los und ganz ehrlich, um 3 Uhr nachmittags habe ich dann auch nicht mehr so viel Lust, mich über den Firmenwagen zu unterhalten, weil es da immer noch den Fall des Falls des Falls gibt. Ja, also Firmenwagen.
Vielleicht ein kurzer Einwurf. Ja. Woran denkst du, liegt es, dass gerade in Deutschland wir uns so sehr damit beschäftigen, sei es jetzt beruflich, aber auch privat oder steuerlich? Warum ist das Auto so ein Thema für alle?
Das kann ich dir erklären. Also als Mandant, als Steuerpflichtiger, möchtest du gern deinen Traumwagen von der Steuer absetzen. Ja, und das Finanzamt verhindert halt, möchte mit allen Mitteln verhindern, dass du deinen Traumwagen halt nicht von der Steuer absetzt. Und deswegen kommt halt dieser unendliche Streit, den es schon ewig gibt. Also ich mache das jetzt mittlerweile seit 27 Jahren in der Steuerberatung und PKW war schon immer ein Thema, schon immer. In den 27 Jahren, wenn ich selber auf Schulung gehe und da vorne wird mir dann irgendwas erzählt und die sagen nicht irgendwann am Tag, da kommt irgendwas über den PKW, da wäre ich traurig, weil ich sage, das gibt's nicht. Ich bin jedes Mal in der Schulung, da muss was über PKW kommen, sonst ist irgendwas falsch in dieser Welt. Also du möchtest halt den Traumwagen geltend machen und das Finanzamt versucht halt, das mit allen Mitteln zu verhindern. Und so gleicht man das dann halt wieder aus, sage ich mal. Ja. Einer der Punkte. Und überleg mal, deinen eigenen Wagen hast du bestimmt auch, also ich bin auch gerade überlegen, mir einen neuen Wagen zu kaufen, deswegen passt das Thema sehr gut. Und überleg mal natürlich, komm, wie machst du das jetzt optimal mit dem Firmenwagen? Und jetzt eine Sache, die ich ehrlich gesagt in der Vergangenheit, wenn ich das richtig durchrechne, gar nicht so richtig gemacht habe und ich jetzt in letzter Zeit mal wirklich nochmal komplett durchgerechnet habe, ist, und jetzt halte ich fest, dem Firmenwagen nicht mit ins Betriebsvermögen zu nehmen. Du hast richtig gehört, nicht mit reinzunehmen. Und dafür muss ich mal ein bisschen ausholen. Vom Prinzip, wenn man sich mal das Steuerrecht so vorstellt, wie unterschiedliche Welten. Ja, es gibt so eine Welt, das ist so die Einkommensteuerwelt, dann gibt es eine Umsatzsteuerwelt und eine Gewerbesteuerwelt. Wichtig ist immer, dass man sich vorstellt, wenn du in der Einkommensteuerwelt bist, laufen da bestimmte Regeln ab. Und diese Regeln, die da ablaufen, sind in der Umsatzsteuer, auch Mehrwertsteuer genannt, bei einigen eine andere Regel. Das A und B hat nichts miteinander zu tun. Die Leute vermischen das aber immer. Ich habe schon Profis gesehen, die waren auf einmal hier, die waren auf einmal da und dann haben sie quasi so eine Vermischung gemacht. Und wir gucken uns jetzt das an, was ist denn der Einkommensteuerwelt? Also da, wo es um deinen Gewinn geht und der Gewinn ist in vielen Fällen ja Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben, ist dein Gewinn bei der Bilanz ähnlich, sage ich jetzt mal. Ja. Und hier in der Einkommensteuerwelt, da ist es so, da hängt der Wagen davon ab, ob er ein Betriebsvermögen muss oder nicht, von der Nutzung. Wie stark nutzt du diesen Wagen für den Betrieb? Und jetzt haben wir angenommen, du nutzt den Wagen mehr wie 50% betrieblich und auch schon die Fahrt zur Arbeit hin, zur Betriebsstätte ist eine betriebliche Fahrt. Kommst du über 50% betriebliche Nutzung, muss der Wagen im Betrieb aktiviert werden, ob du willst oder nicht. Das ist sogenanntes notwendiges Betriebsvermögen. Wenn du den Wagen zwischen 10-50% betrieblich nutzt, wo ich behaupte, dass da einige doch bei sein werden in diesen Kategorien, dann ist es sogar ein gewillkürtes Betriebsvermögen. Hier hast du ein Wahlrecht. Du kannst sagen, ich nehme ihn in Betrieb oder ich lasse ihn außen vor. Und nutzt du den Wagen nur zu 10% betrieblich oder zu 90% privat, dann ist er notwendiges Privatvermögen, also hast du auch wieder kein Wahlrecht. Und jetzt gucken wir uns diese Sachen an zwischen 10-50%. Da, wo du sagen kannst, ich kann ihn zuordnen oder ich kann ihn nicht zuordnen. Und jetzt kommt in der Praxis häufig, dass die meisten sagen, naja, wow, ich kann meinen Wagen absetzen, ich ordne dem mal meinen Betrieb zu. Also aktivierst du ihn im Betrieb, schreibst ihn ab, machst alle Kosten da rein. Jetzt sagt aber das Finanzamt, wenn du hier einen Wagen drin hast, und das ist kein Spezialwagen, nicht so was wie ein Kastenwagen und dergleichen, dann musst du, weil du ihn ja privat nutzen darfst, für diese Privatnutzung was bezahlen. Und da gibt es so im Prinzip zwei Methoden. Die 1%-Methode, da kann man sich streiten, ob die überhaupt zum Tragen kommt, zwischen 10-50% kommt sie nämlich nicht, aber in der Praxis wird sie trotzdem genommen, oder du führst ein richtiges Fahrtenbuch. Und wenn du das richtige Fahrtenbuch führst, was in der Praxis sehr schwierig zu führen ist, auch wenn es elektronische Fahrtenbücher gibt, macht ein Fahrtenbuch nicht so viel Spaß, dann wird halt eben genau auf den Kilometer das ausgerechnet. Ich kann dir also genau sagen, für die 5000 Kilometer, die du privat gefahren bist, hast du so und so viel Kosten produziert, die dürfen den Gewinn nicht mindern. Wenn du ihn mit reinnimmst. Jetzt kommt aber der Trick. Wir nehmen ihn jetzt nicht mit rein. Wir sagen, nein, nein, liebes Finanzamt, zwischen 10-50% haben wir ein Wahlrecht und wir lassen ihn im Privatvermögen ruhen. Und du sagst natürlich, ja doof, dann kann ich ja gar keine Kosten geltend machen. Und das ist jetzt eine falsche Annahme. Du kannst nämlich trotzdem Kosten geltend machen. Du buchst jetzt in der Buchhaltung trotzdem die ganzen Aufwendungen, Benzin, Öl, was du alles hast für den Wagen, auf ein privates Konto, weil es ja privat. Und jetzt sagst du am Ende des Jahres, naja, ich fahre den Wagen ja auch für den Betrieb, ein Fahrtenbuch habe ich nicht so wirklich geführt, also musst du schätzen, wie viel bist du eigentlich für den Betrieb gefahren. Und wir sagen als Beispiel mal 30%. Dann machst du 30% von diesen bisher privat gebuchten Kosten gelten und minderst deinen Gewinn um 30%. Also von den Kosten her, sagen wir, du hast 5.000 Kosten, dann würdest du 1.500 Euro betrieblich machen. Und jetzt ist es dummerweise, dass es immer noch nicht so gut klingt, weil du sagst, na ja, aber vorher hätte ich mit reingenommen, hätte ich doch viel mehr Geld machen können, selbst wenn ich diese 1% oder was auch immer buchen muss. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Und der entscheidende Unterschied kommt jetzt. Wenn du am Ende des Tages diesen Wagen wieder verkaufst und er ist nicht im Betriebsvermögen, dann musst du diesen Veräußerungserlös nicht versteuern. Ist ja nicht Betriebsvermögen. Und da holt sich in der Regel ganz viele der Kosten immer auf. Also wenn ich den abschreibe, als Beispiel, und der hat dann irgendwann so einen 1 € Buchwert, wie sich das nennt, und du verkaufst diesen Wagen jetzt für 20.000 Euro, dann hast du 19.999 Euro Gewinn und musst die kompletten fast 20.000 Euro versteuern. Hast du ihn im Privatvermögen, hast ja vorher trotzdem Geld, Kosten geltend gemacht, musst du gar nichts tun. Null. Und das ist eigentlich ein Riesenvorteil, dass ich am Ende des Tages das nicht... Ich hatte heute einen Mandant, der hat einen Porsche Panamera 2016, also der hat damals, glaube ich, gebraucht 65.000, irgend sowas gekostet, ist ja egal, der hat jetzt diesen Buchwert 1 Euro. Und da saß ich heute im Büro und habe gesagt, komm, wenn du den jetzt heute verkaufst und du kriegst da 20.000, 25.000 Euro für, dann hast du sofort 25.000 Euro Gewinn. Und das, was du vorher vielleicht ein bisschen höher abgesetzt hast, weil dein Betriebsvermögen war, holt sich an der Stelle komplett wieder auf. Deswegen macht es in vielen, vielen Fällen Sinn, den Wagen nicht mehr wie 50 betrieblich zu fahren. Selbst wenn du einen Fahrtenbuch führst und fährst 80%, hast du ja immer das Problem, am Ende des Tages, wenn er verkauft wird, geht der komplett in die Besteuerung rein. Ja, und das kannst du damit umgehen. Ganz legal, ganz richtig. Also rechne das mal wirklich aus, wenn du das nächste Mal an der Stelle bist beim Wagen. Ich weiß, man möchte ihn gerne ins Betriebsvermögen nehmen. Das ist so der erste Zug. Ach komm, du hast ihn gekauft, wir nehmen ihn mit rein. Aber 1%-Methode, Fahrtenbuch. Es gibt ja neben dieser 1%-Methode auch noch Fahrtenwohnung, Arbeitsstätte. Die kann auch noch wesentlich teurer werden, was das angeht. Also es macht in vielen Fällen Sinn, den Wagen nicht mit ins Betriebsvermögen zu nehmen, wenn man das mal wirklich von A bis Z rechnet. Und das sollte man nochmal wirklich gegenrechnen. Ganz nebenbei, das war jetzt das Ding in der Einkommensteuerwelt. Ja, Einkommensteuerwelt, eigene Regel mit dem Gewinn. In der Umsatzsteuerwelt, also in der anderen Welt, da könntest du ihn mit reinnehmen. Du kannst sagen, in der Umsatzsteuerwelt, da drüben ziehe ich mir die Vorsteuer. Da drüben ziehe ich mir aus den Rechnungen, aus allen Rechnungen, muss natürlich auch wieder eine Nutzung dagegen führen. Ja, und du musst höchstwahrscheinlich auch hier wieder schätzen, weil du kein Fahrtenbuch geführt hast. Aber das wäre da drüben nicht ganz so dramatisch. Also wenn du meinst eben am Anfang, naja, ich krieg doch viel Vorsteuer raus, das ist ja auch ein Liquiditätsvorteil am Anfang, vielleicht bei der Finanzierung die Vorsteuer zu haben. Du kannst dich unterschiedlich entscheiden. Du kannst in der Einkommensteuerwelt sagen, da will ich ihn nicht mit reinnehmen. Und drüben in der Umsatzsteuerwelt, da kannst du sagen, hier nehme ich ihn aber mit rein. Das geht beides.
Nee, es ist sehr interessant und spannender Punkt und ich weiß, dass es geht, weil meines Wissens ist es bei uns genauso gelaufen. Also ganz wertvoller Tipp an dieser Stelle. Jetzt gibt es ja noch viele weitere Modelle, nur um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, eben mit ich halte es privat, vermiete es irgendwie oder über die Ehefrau. Da bist du der größere Experte. Wie schätzt du diese Möglichkeiten ein?
Auch gut, auch gut. Auch mit Ehegatten gut. Also mit Ehegatten kannst du auch viel gestalten. Und das macht man eben auch genau an dem Punkt mit dem Ehegatten, dass man am Ende des Tages diesen Veräußerungserlös vom Wagen nicht mehr versteuern muss. Weil bei der Ehefrau, wenn die nur so eine Vermietung hat, dann gilt das nicht als Gewerbebetrieb, das sind sonstige Einkünfte. Und da hast du halt dann diese Aufdeckung der stillen Reserve, also der 1 € zu dem, was es wirklich wert ist, nicht zu versteuern. Also mit Ehegatten ist natürlich eine gute Idee. Aber auch da bitte ein bisschen Vorsicht, weil das sind immer so Konstrukte, die klappen gut, wenn es der Ehe gut geht. Wenn es aber unter Umständen ein bisschen kriselt und so weiter, dann würde ich natürlich das nicht machen. Und da muss man auch vielleicht immer ein ganz, ganz klein, also ich frage dann wirklich, ist alles okay bei euch? Ja, bei den Ehegatten, wenn wir sowas machen. Weil sonst geht eben, ist das im ersten Moment gut gemeint, aber im zweiten Moment geht das dann extrem nach hinten los. Und weil dann hast du noch solche Verknüpfungen zwischen den Wagen mit drin. Also man muss da auch immer einen ganz kleinen Tucken weiter gucken. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber so ein Ehegattenmodell ist auch eine gute Idee. Aber wie gesagt, wenn du nicht verheiratet bist, kann auch Lebensgefährte sein, aber das ist halt eben der Punkt, da musst du verheiratet sein. Ne? Gibt viele Sachen. Es gibt zum Beispiel auch ein Urteil, was sagt, wenn du zum Beispiel im Privatvermögen einen hochwertigen Wagen hast und im Betrieb hast du einen gleichwertigen und kleineren Wagen, dass man dann für diesen Wagen keine Privatnutzung buchen muss. Und das war, wenn du mich fragst, ein weltbewegendes Urteil, das gibt's ab und zu mal, hier in Niedersachsen. Ich komme ja aus Niedersachsen, Hannover war das, also haben sie gut gemacht, das Finanzgericht. Die haben mich gesagt, naja, der muss einen guten Tag gehabt haben, der Richter, weil er gesagt, naja, die haben sehr hochwertige Wagen im Betriebsvermögen gehabt, ich sage jetzt mal einen Porsche. Und gleichzeitig hatten sie auch noch einen Porsche im Privatvermögen. Und dann haben die bei der Betriebsprüfung gesagt, wisst ihr, lieber Prüfer, die wollten natürlich 1% und dergleichen alles haben, die Fahrzeuge waren im Betriebsvermögen. Und dann haben die ja die Behauptung aufgestellt, ohne ein Fahrtenbuch, hat gesagt, wisst ihr, wenn wir privat fahren, dann nehmen wir den Porsche aus dem Privatvermögen und nicht den aus dem Betrieb. Finanzamt hat natürlich gesagt, wisst ihr, hier nicht mit uns, Porsche setzt du hier nicht ab. Die waren vom Richter und der Richter hat das in dem Einzelfall so entschieden und so gesagt, nein, Privatnutzung nicht, weil im Privatvermögen ein hochwertiger Wagen ist. Und mit dem Urteil, jetzt streite ich mich natürlich, immer wenn der Prüfer kommt, dann sage ich, ach guck mal, er hat doch hier im Privatvermögen gleichwertig hochwertigen Wagen. Aber wenn du jetzt verheiratet bist und es gibt nur diesen einen Wagen, also einen Wagen Betrieb, einen Wagen bei dir privat, naja, dann unterstellt das Finanzamt immer, dass dein Ehegatte natürlich den anderen Wagen fährt, was ja in der Praxis dann vielleicht auch so sein kann. Und wenn dann Kinder da sind, können ja vielleicht deine Kinder mit den anderen Fahrzeugen fahren. Also dieser Einzelfall, und Gerichte sind immer Einzelfallentscheidungen, da war das halt so. Das heißt aber nicht, dass es im nächsten Fall nochmal genauso ist. Und gerade mit dem Urteil, also da hat sich das Finanzamt doch sehr, sehr, sehr dagegen, das so anzuerkennen. Aber machbar ist das schon. Machbar ist das schon.
Ja, und vor allem ist es jemand wie du halt dann eben wichtig, der da auch sich die Gedanken macht und Dinge versucht umzusetzen und mit den Mandanten gemeinsam sich auch auf Ideen bringt, weil ich bin mir relativ sicher, dass die wenigsten auf dich zukommen von sich aus und sagen, lieber Lutz, wie sieht's aus, können wir das, das und das machen? Nein, sondern in der Regel ist es eher umgekehrt, sondern du kommst auf die zu und sagst, ey, wie sieht's denn aus? Habt ihr nicht mal Interesse, dass ich euch erkläre, wie wir es vielleicht besser machen könnten, was im Moment nicht so gut läuft? Und ich habe ja in meinem Alltag sehr, sehr viel mit Steuerberatern zu tun und würde mir da manchmal mehr so welche wünschen wie dich, Lutz, die dann auch durch die Sachen durchsteigen, sich über den Tellerrand hinaus Gedanken machen und auch ja Dinge nachvollziehen, recherchieren, auch Interesse am Thema. Man merkt ja, wie du brennst für die Themen. Und jetzt anhand dieser drei kleinen Beispiele, glaube ich, kam schon ganz gut rüber, wie tief du in der Materie drin bist. Jetzt vielleicht zum letzten und ich glaube auch wichtigsten Punkt und wohl interessantesten und vielleicht auch wertvollsten für die Zuhörerschaft. Was macht denn einen richtig guten Steuerberater aus? Oder anders formuliert, was ist denn richtig gute Steuerberatung?
Das, ehrlich gesagt, da habe ich mehrere Jahre drüber nachgedacht. Ja, das ist jetzt nicht so ein Punkt, wo ich sagen kann, oh, okay, das war jetzt mal so ein Wochenende, wo ich mal drüber nachgedacht habe. Weil auch als Berater musst du natürlich über die Jahre, also je länger man manchmal was, Erfahrung spielt ja dann auch eine große Rolle. Muss man einfach mal sagen. Ne? Und manche Punkte, die ich heute in der Selbstständigkeit nach 17 Jahren sehe ich anders, als ich am ersten Tag selbstständig war. Ne? Ob das besser oder schlechter ist, da können wir uns mal hingestellt sein, aber ich sehe es heute anders. Und man hat sich irgendwann auch mehr Gedanken gemacht. Und der Steuerberater hat ja irgendwo von der Ausbildung immer so diesen Punkt, das ist ja auch eine staatliche Prüfung, dass man sagt, komm, wir machen das alles vernünftig hier und wir sind ja auch nicht, ich sag mal, gegen das Finanzamt. Das ist ja falsch dargestellt. Man ist der Steuerrechtspflege, ja, als Steuerberater. Deswegen ist es auch eine staatliche Prüfung. Und man wird so ein bisschen drauf gemünzt, immer, sag ich mal, auch dem Finanzamt Weg zu sehen. Ja. Und das ist natürlich nicht immer der Vorteilsweg. Also das ist ja nicht der Weg, wo man sagt, okay, wie kannst du jetzt, ich sag mal, gut etwas absetzen und dergleichen. Und jetzt kommen wir zum Punkt, was ist, wie gesagt, diese gute Beratung? Und wenn du mich fragst, ist es, dass der Berater in die Zukunft schaut. Ja, dass er in die Zukunft schaut. Und das klingt jetzt so ein bisschen weit weg, weil ich habe ja auch keine Zeitmaschine. Hätte ich persönlich ganz gerne, aber habe ich nicht. Mathematisch gesehen kannst du gut in die Zukunft gucken. Und wir machen das mal als Beispiel. Sagen wir mal, du machst als Beispiel 10.000 Euro Gewinn jeden Monat oder im Durchschnitt. Man guckt sich das letzte Jahr an und sagt, komm, 120.000 Euro Gewinn. Dann ist es ja eigentlich für mich relativ einfach zu sagen, dass du im Folgejahr sehr wahrscheinlich auch wieder mindestens diese 120.000 Euro Gewinn machst. Und wenn wir jetzt vielleicht noch einen kleinen Zuschlag geben, machst du vielleicht 125.000 Euro Umsatz, ja? Umsatz als Position. Und so meine ich das, dass man das eben sehr gut hochrechnen kann. Und das Ganze machst du auch mit deinen Kosten. Wie gesagt, das klingt gar nicht, das ist auch nicht so schwer, weil viele Positionen sind in der Regel immer ähnlich gleich. Auch wenn du meinst, du machst das ganz anders. Ein Maler ist am Ende des Tages ein Maler. Ein Steuerberater ist am Ende des Tages ein Steuerberater. Und Steuerberater haben, ich sag mal, ähnliche Kosten. Das ist einfach ein Ding der Sache im Versicherungsbereich genauso. Ja, ob ich jetzt deinen Betrieb angucke, andere Betriebe angucke, ich kann dir ungefähr sagen, wo deine Kosten liegen. Und wenn du das voneinander abziehst, dann kommst du auf deinen Gewinn. Und wenn du, sagen wir mal, vorher einen Gewinn gehabt hast von, sagen wir mal, 60.000 Euro, Und man rechnet das hoch und wir planen, dass du jetzt einen Gewinn hast von 80.000 Euro. Dann kann ich dir heute schon sagen, weißt du, bei 80.000 Euro Gewinn schuldest du dem Finanzamt in der Wahrscheinlichkeit 5.000, 6.000 Euro mehr Steuern. Du musst es ein bisschen mehr an die Seite legen, wenn du sagst, es soll einfach so aufgehen. Jetzt hat man aber auch die gute Option zu sagen, naja, was wäre denn, wenn wir jetzt noch Investitionsabzugsbeträge machen? Was wäre denn jetzt, wenn wir noch geringwertige Wirtschaftsgüter mit reinnehmen? Ja, und vielleicht ist es doch sinnvoll, jetzt am 31.12. loszugehen, dass man sagt, naja, ich bin da, wo ich das geplant hatte. Jetzt kann ich ja noch schön was machen. Und du bist doch, und wenn du, ich sag mal, wenn wir heute hochrechnen mit 80.000, dann kannst du auch nicht sagen, weißt du, ich bin jetzt hier total erwischt worden, also einmal habe ich 20.000 Euro Gewinn, wo kommt's denn her? Nein, sondern man konnte es relativ gut sagen, du landest sehr wahrscheinlich bei so und so viel Gewinn. Kann auch mal nach unten gehen, die Kurve. Und diese Zahl zu haben, die halte ich für magisch. Weil wenn du die Zahl hast, das ist jetzt, das wird dir nicht 80.000 am Ende des Tages sein. Und es geht auch gar nicht drum, dass es 80.000 ist, wenn vorher 60 war oder irgend sowas. Aber da kann man doch wirklich jetzt extrem viel von ausmachen. Was wäre unter der Prämisse das? Und wenn, sagen wir mal, ein halbes Jahr rumgelaufen ist, hast du ein halbes Jahr wirkliche Zahlen, die Planzahlen dazu. Und jetzt geht dein Gewinn vielleicht auf 100.000 hoch, weil das erste Halbjahr gut gelaufen ist. Und wenn jetzt der Anruf kommt vom Berater oder der Mitarbeiter, das muss ja gar nicht jemand der Berater machen, sagt, guck mal, wir haben davor eigentlich geplant jetzt mit 80.000, dein erstes halbe Jahr, boah, geht richtig schön nach vorne hier. Wir landen jetzt sehr wahrscheinlich bei 100.000 Euro. Die 5, die wir geplant haben, das reicht nicht. Du musst jetzt eher vielleicht 10 einkalkulieren. Und wenn dann die Frage kommt, komm, hast du irgendwas vor anzuschaffen? Soll irgendwas sein? Ja, jetzt aber bitte auch nichts anschaffen, was man nicht braucht. Also auch bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern. Also du schaffst dir jetzt nicht den 10. Stuhl an, wenn du schon 5 gute Stühle hast. Das mag zwar steuerlich ganz sinnvoll sein, aber betriebswirtschaftlich ist das eine doofe Idee, etwas anzuschaffen, was du nicht brauchst. Ja, und dann kann man das doch, ich würde mal an so einer guten Zahl abmachen. Und das reicht vom Prinzip, diese Gewinnzahl im Auge zu haben. Ja, und wenn du den Gewinn hast, dann hast du in der Regel auch die Einkommensteuer dergleichen. Selbst wenn du noch vielleicht Vermietungsobjekte mit bei hast, naja, dann kann man ja vielleicht mal planen, was wäre, wir investieren nochmal in ein vermietetes Objekt oder dergleichen. Also es muss ja nicht immer nur ein Betrieb sein. Es kann ja auch außerhalb des Betriebes etwas sein, Vermietung, Verpacht. Aber das muss man dann im Einzelfall gucken, wo man das steht. Und wenn das dein Berater macht, dann ist er doch mindestens bei 90% aller Wünsche, wo man hin möchte. Und das halte ich für eine gute Beratung. Also in die Zukunft zu gucken, was ist in der Zukunft los? Mathematisch ist das, wie gesagt, machbar und auch gar nicht so schwer. Also wenn ich meine Software hier einschalte und ich schon Vergangenheitszahlen habe, ist für mich immer wichtig, ohne die Vergangenheit kann ich ganz schlecht was hochrechnen. Obwohl, das kann ich eigentlich auch relativ gut. Aber wenn du Vergangenheitszahlen hast, dann kannst du doch einfach eine Prämisse, was ist, ich mach 5% dazu oder irgend sowas oder 20% dazu. Dann habe ich, sag ich mal, in 15 Minuten so eine Zahl daraus, wo es gewinntechnisch hingehen könnte.
Also ich fasse mal kurz zusammen. Eigentlich das Erste, wo ich auch sehr starke Erfahrung mit habe und es genauso sehe, man muss nicht unbedingt dem Finanzamt verpflichtet sein, sondern natürlich den Interessen seiner Mandanten. Das ist immer so, daran erkennt man es auch schon ganz gut. Geht es hier nur darum, irgendwie das Finanzamt zu befriedigen oder vielleicht dann doch wirklich noch was rauszuholen und gemeinsam mit Mandanten an einem Strang zu ziehen. Und das Zweite ist ja das Thema Planung, eigentlich haben wir es wieder, ne? Also in die Zukunft zu schauen, gemeinsam zu planen, zu gucken, was kann und was machen wir dann daraus und nicht so sehr reaktiv zu sein, sondern eben ja mehr vorausschauend. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt an dieser Stelle.
Nein, das ist jetzt vielleicht auch der wichtigste Punkt, wenn man so sieht, ne? Wenn man genau, ich sag mal, diese Zukunftsberechnung macht. Also wir machen das auch nicht bei jedem Mandanten. Und ich finde, ich sag mal, wenn einer im Betrieb hat als Beispiel 20.000 Gewinn. Ja Gott, was willst du denn jetzt, ob 20 oder 30.000 Gewinn? Also da kann man sich jetzt drüber streiten, ab welcher Position etwas richtig oder wenn etwas falsch ist. Und auch wenn, ich sage manchmal vielleicht über Berater, wir haben halt alle sehr viel zu tun zurzeit. Das ist so, man merkt ja auch, wenn man einen Berater wechseln möchte, das ist sehr, sehr schwierig ein bisschen aktuell. Und das liegt eben noch an diesen ganzen Hilfen, die da sind. Obwohl ich mir wirklich hoffe, dass erstmal der Themenkomplex ab, dass man sich auch wirklich auf den Bereich wieder mehr konzentrieren kann. Also ganz wichtig, also das macht ja, also die meisten Berater, die ich kenne, machen das sehr, sehr gut. Ja, und ich auch, wenn man mal Zahlen übernimmt. Na, aber wir haben halt schon eine Menge zu tun. Das ist auch gut, ne? Und da geht halt die Planung so ein bisschen unter zurzeit.
Ja, das ist auch nachvollziehbar. Also ich habe da auch gerade in meinem Alltag immer Verständnis für. Das soll nicht so rüberkommen, dass ich da kein Verständnis habe, absolut. Nur ich würde mir manchmal dieses gemeinsam an einem Strang ziehen mehr wünschen. Man sitzt ja am selben Boot, man versucht gemeinsam irgendwelche Lösungen zu finden. Und aber die meisten, das hast du schon recht, die meisten machen es schon ganz gut. Und wenn es vielleicht mal hakt, dann eher an der Kapazität, weil einfach viel los ist und viel zu machen ist. Und wahrscheinlich am Ende auch wieder, jeder Steuerberater muss betriebswirtschaftlich denken und auch da ein Stück weit gewinnorientiert sein. Und wenn er halt genug und vor allem guten Umsatz mit einfach einreichen macht und sich um die Dinge zu kümmern, ist es ja aus seiner Sicht wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste, dabei zu bleiben, Bilanzen zu erstellen und vielleicht auch nicht so viel in die Gestaltung zu gehen, weil es ist irgendwie wieder ein Haftungsthema, ne? Sobald ich gestalterisch in irgendeiner Form vielleicht da oder dort mal den einen oder anderen Tipp gebe, dann mache ich mich vielleicht auch wieder angreifbar im Fall der Fälle, ne?
Naja, es gibt bestimmt einige Berater, die es nur aus der Sichtweise sehen. Persönlich gesagt, würde ich sagen, nicht, dass es mich nicht interessiert, aber das interessiert mich nicht. Weil das, weißt du, das ist so wie mit dem Datenschutz. Ja. Versuch doch mal den Datenschutz richtig zu machen.
Bitte, richtig.
Also, seien wir mal ehrlich, das könnte sehr, sehr schwierig werden, ne? Sehr, sehr schwierig werden. Und selbst wenn da mal was passiert, habe ich zumindest bei mir immer festgestellt, also jetzt Datenschutz nur als ein Beispiel, dass man sagen kann, naja, es gibt ja auch noch eine Gegenseite und da wird dir nicht immer gleich der Kopf abgerissen. Ja, und im schlimmsten Fall, als Steuerberater musst du ja eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung haben. 250.000 Euro, meiner deckt sogar 1 Million an Schäden. Da hast du natürlich auch einen Schutz über die Versicherung bei. Ja, also dann würde ich sagen, weißt du, wo ist dein Problem? Du hast eine Versicherung im Zweifel, wenn mal was schief läuft. Aber wir wollen natürlich auch nicht ins offene Messer laufen. Ja, das muss es.
Ja, die Problematik, wir haben ja auch weit über 1 Million in den jeweiligen Bereichen unsere Vermögensschadenhaftpflicht, aber die leistet vielleicht 1 oder 2 Mal, ne? Die kann ja einen auch kündigen dann nach dem Leistungsfall und dann wird's darauf sich zu verlassen ist am Ende dann auch mal schwierig und deswegen verstehe ich auch viele Kollegen von dir, die dann einfach vielleicht sagen, ja, in dieses Gestaltungsthema will ich gar nicht so tief einsteigen, habe ich vielleicht auch keine Lust zu recherchieren und fühle mich einfach wohl in dem, wie ich es mache, aber umso wichtiger ist dann vielleicht so einen gestalterischen Berater auch noch an der Seite zu wissen, den man ab und zu dann dazu holen könnte. Ne? Das ist so, wie ich es immer empfehlen würde.
Ja, aber wie gesagt, aber ruhig, auch mit den Gestaltungen ist auch nicht komplett übertreiben. Also jetzt sagen wir mal, also du gehst also jetzt du hörst jetzt diesen Podcast hier an und sagst, okay, mein Berater sollte ja vielleicht die Zahlen mal hochrechnen für mich. Das wäre gut, wenn ich so eine Zahl hätte. Ja. Und wenn du die Zahl hast, jetzt kannst du ja wirklich im nächsten Zug sagen, Gott, vielleicht ist ja gar nicht so schlimm. Vielleicht bist du da, wo du immer bist. Ja, und da muss doch nicht auf Teufel komm raus jetzt, ich sag mal, Kosten produziert werden. Das muss man nämlich auch nicht machen. Ne? Also das wäre auch falsch. Also manchmal so ein bisschen auch langsam fahren. Es klingt zwar immer so ein bisschen, der tut nichts, aber manchmal kann das sinnvoll sein. Ja, manchmal kann das sinnvoll sein, auch nicht immer gleich alles in die Waagschale zu werfen. Und meist kostet ja dann auch nicht 1 Milliarde mehr. Und die meisten Mandanten, also im gewissen Alter, haben ja auch bestimmte Sicherheiten sich zu Recht auch geschaffen. Und das ist ja immer schade. Also ich sehe es auch immer so, weißt du, wenn man heute man hat einen Betrieb, man geht nach vorne. Du machst das ja nicht, weil du willst mehr Geld machen. Das sollte einer der Gründe sein und das ist auch ein absolut legitimer Grund. Aber wenn du alles ausgibst am Ende des Tages, dann hilft's dir nicht. Dann hilft's dir nicht. Und ich habe halt auch leider den Mandanten, die wirklich super, super, super gut verdienen. Und dann guckst du am Ende des Tages drauf und da ist nichts mehr auf dem Konto. Nix. Null. Alles ausgegeben. Ja, das ist noch ein schöner Wagen und so weiter. Und da hilft's dann auch nicht, wenn du da Steuern sparst. Dann wird halt der Teil, also klar, kann ich ein bisschen mehr ausgeben für den Lebensweg. Man muss ja auch mal sagen, wenn du da optimierter bist, naja, dann bist du ja wirklich auch eher gefragt zu sagen, komm, was machst du denn jetzt damit? Gibst du es jetzt wirklich alles aus? Ja. Und dann hat man sich ja vielleicht manchmal auch nicht ganz so sinnvolle Sachen gekauft, was ist schon eine sinnvolle Sache, ja, oder setzt es anders vor ein und das muss man ja auch mal gucken. Also das ist ja immer dieser weite Weg. Es ist nicht nur das eine, wie du es so sagst, es geht da über viele Ebenen. Aber ich an deiner Stelle, wenn ich auf der Gegenseite wäre, das, was ich heute weiß, würde sagen, lieber Steuerberater, weißt du, du machst die Buchhaltung, du machst den Abschluss, dein Buchhaltung auch selber und die Löhne. Und ich hätte ganz gern von dir, dass du mir einmal das Jahr hochrechnest, kriegst du das hin? Ja, nein. Ja, und was kostet das? Und wenn er dann sagt, du, pass auf, ich rechne das dann pro Stunde ab, komm, ist doch legitim, kannst du mir auch Geld mit verdienen. Damit kannst du Geld verdienen als Berater. Ja, ist ja nicht, dass man sagen muss, ich rechne jetzt das hoch und dann darf ich das alles kostenlos machen. Das ist ja legitim, dann auch zu sagen, komm, das kostet dann, was weiß ich, 200-300 Euro, was auch immer. Das ist ja eine gute Zahl. Wenn jemand zum Beispiel eine Existenzgründung macht, dann machst du ja einen Businessplan, dann macht man ja für 3 Jahre das auch per se mit rein. Also das sollte man hinkriegen. Und dann hat man auch diese gute Zahl. Und jetzt gibt er dir als Beispiel diese 100.000 Gewinn durch. Jetzt guckst du mal im September auf deine betriebswirtschaftliche Auswertung. Das Jahr ist noch nicht ganz rum. Sagst, guck, hochgerechnet, sind wir denn bei den 100.000? Ja, nein. Ganz einfache Frage. Wenn ja, sagst du, komm, ja, eigentlich war kalkuliert, ich weiß, was auf mich zukommt. Wenn du sagst, ach, komm, ein bisschen, was kann ich ja immer hier noch tun, dann gehst du halt in diese Punkte 1, geringwertige Wirtschaftsgüter rein Und dann bist du doch relativ gut schon aufgestellt.
Richtig. Ja. Wie du schon gesagt hast, erst ab einer gewissen Vermögensstruktur macht es überhaupt Sinn, sich mit den Sachen zu beschäftigen, weil komplex wird es von alleine, ne? Also Einfachheit ist schon key, weil komplex wird es dann, wie gesagt, von ganz alleine. Ja. Und vielleicht noch ein Satz dazu, was du gerade angesprochen hast, zum Thema Existenzgründung. Was sind da so Dinge jetzt? Hochrechnung, auch wieder Planung, ne? Absolut, bin ich auch ein Riesenfreund von, ist auch in unserer Beratung ein Riesenthema, vorausschauend, planend zu denken und eben viele Disziplinen mit einzubeziehen. Ne? Ja. Also es gehört ja alles irgendwie, ist vernetzt, gerade bei unternehmerischen Handeln kann man ganz schwer das Private vom Gewerblichen irgendwie trennen, sondern es ist alles so ein Brei, den man dann, mit dem man dann umgehen muss. Was würdest du jetzt Leuten empfehlen? Hören bestimmt noch einige zu, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder vielleicht gerade am Anfang ihrer unternehmerischen Tätigkeit stehen. Wie können die das Thema für sich gut angehen?
Naja, ich sag mal, auf einmal musst du vielleicht so, weil du vielleicht arbeitslos bist, musst du vielleicht für einen Gründerzuschuss einen Businessplan machen. Und einen Businessplan zu machen, wenn du das noch nie gemacht hast, ist eine richtig schwierige Aufgabe.
Oh ja.
Ich habe immer Mandanten, die haben dann so 2 Wochen sich da durchgelesen, weil man versteht nicht die Zahlen, wie die so im Kontext zueinander stehen.
Aber kann auch Spaß machen. Also wenn man sich da reinfuchst, ist ein sehr spannendes Thema und kann viel Spaß machen, sich in der Tiefe.
Zahlen machen sowieso Spaß. Ja.
Sowieso, ja.
Na, also Buchhaltung ist immer noch eins meiner Lieblingsthemen und ich freue mich immer noch, wenn ich einen Abschluss fertig habe heutzutage. Also Zahlen bin ich schon großer Fan von. Aber wie gesagt, das ist halt für jemanden, der noch nicht hat und es ist ja auch nicht jeder, sagen wir, wenn du eine gute Geschäftsidee oder eine Idee hast, ist ja nicht jeder so zahlenaffin. Das muss man ja mal ganz klar sagen und für die meisten Existenzgründer ist dieser Businessplan eher eine Bestrafung, wenn die sagen, Gott, ich muss hier einen Businessplan ausfüllen.
Und deswegen gibt's ja Leute wie dich und mich, die dann vielleicht mit Zahlen mehr anfangen können.
Ne? Ja, und da unterstützen wir die Leute ja auch von der Hochplanung her. Und ich habe das über Jahre, Gott, ich habe bestimmt so die 120 Businesspläne die letzten Jahre gemacht, die sogar alle irgendwo durchgegangen sind. Schön. Manchmal wundert's mich selber, weil die Agentur für Arbeit nicht immer alles gleich so durchwinkt. Die sind da meistens ziemlich hart. Also jetzt geht's erstmal um diesen Plan zu machen, wo steht man? Ja, und natürlich dann ein bisschen die Idee zu machen. Und dann ist natürlich die ganz wichtige Frage, nächsten Schritt, in welcher Rechtsform mache ich das? Was mache ich da? Mache ich das als Einzelfirma und trage die komplette Haftung? Oder mache ich das als eine juristische Person? Ich gründe eine kleine GmbH, wo ich persönlich ein ganz großer Fan von bin, von juristischen Personen, die zu machen, um diese Haftungsrisiken, ich sag jetzt mal, auszulagern. Und jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung machen hier an der Stelle. Für diesen Punkt habe ich ehrlich gesagt einen kompletten Steuerkurs gemacht, den Steuer-Aha-Effekt, weil immer wenn Leute zu mir kommen, habe ich eine Sache über die Jahre festgestellt. Und das ist eine super Sache, die Leute stellen mir immer die gleiche Frage. Ich kriege netterweise immer genau die gleiche Frage gestellt. Ja, Firmenwagen, Arbeitszimmer, PKW und so weiter.
Ja, das sind so Dinge, die Leute beschäftigen, ne? Wo sie vielleicht Halbwissen haben, aber nicht genau wissen, wie.
Das war für mich ein Grund, eben meinen Steuer-Aha-Effekt-Kurs zu machen, wo ich genau diese Fragen beantworte in 50 Videos, wo jemand sagt, komm, so kleine Happen, so 7 Minuten. Und dann gibt's halt einen ganzen Themenkomplex, geht's über die Rechtsform. Die Rechtsform. Mache ich das mit anderen zusammen? Mache ich das nicht? Und das ist natürlich, wenn du das am Anfang entscheiden musst, eine ganz, ganz entscheidende Sache. In welcher Rechtsform mache ich das? Ja. Und im Bonusbereich, da gibt es zum Beispiel ein Video über eine Holdingstruktur. Du baust quasi oben eine GmbH und darunter baust du eine Tochtergesellschaft auf. Da gibt es halt viele Vorteile haftungsmäßig, die da mit drin stecken. Da ist zum Beispiel ein Video von 30 Minuten drin. Und das halte ich für eine sehr gute Struktur, wenn was passiert. Wenn was passiert. Problem bei Existenzgründern, wenn man am Anfang noch nichts ist, dann reden wir immer so von der Null und wir hoffen, dass was passiert. Und wenn du dann natürlich sagst, jetzt machen wir das so und so und so mit 2 Firmen, dann schrecken die natürlich auch ein bisschen zurück und sagen, weißt du, ich bin hier gerade am Anfang, ich habe noch nicht mal 1 Euro und jetzt willst du hier gleich schon 2 Firmen für mich gründen. Im Nachgang wäre aber in vielen, vielen Fällen so eine Holdingstruktur als Beispiel eine gute Sache, die aufgesetzt zu haben und im Nachgang das dann umzumünzen. Also sag Gott, ich habe das nicht. Ganz blöd, ganz schwierig und dann kommt die Praxis, dass man es eher nicht macht.
Da werden wir sicherlich hier im Kanal auch nochmal eine Folge zu sehen. Danke schon mal, Lutz, für heute. Ich fand es sehr, sehr angenehm, dass du mit dabei warst und uns wirklich einige zwar kleine, aber wertvolle Tipps mitgegeben hast und ich glaube gerade als Hinweis zum Thema, was macht einen guten Steuerberater aus, war das schon sehr, sehr gut für die Zuhörer.
Freut mich.
Schön, dass du heute mit dabei warst.
Vielen Dank.
So, das war die Folge mit Lutz Spieker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr jetzt mehr zu ihm, zu seinen Online-Auftritten oder natürlich insbesondere zu seinem YouTube-Kanal wissen möchtet, den lege ich euch sehr ans Herz. Da werden die Themen sehr ausführlich und strukturiert betrachtet. Dann verlinken wir euch entsprechendes in der Beschreibung. Und für alle, die fleißig zuhören, nichts Neues. Wir haben ein Paper verfasst zum Thema exklusives Wealth Management für Unternehmer und Selbstständige. Schaut auch gerne mal rein, ich würde mich freuen. Danke, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Euer Berti.